La donna è mobile, qual più mal vento, tutto da certo di pensiero. Sempre una mobile, le da troviso, il fialto e il riso.
Er soll wie ein Engel gesungen haben, meinte zumindest der Dirigent Arturo Toscanini. Beim tenoralen Hit aus Giuseppe Verdis Rigoletto erahnt man etwas von der engelsgleichen Stimme Enrico Carusos. Wäre die Rolle des Herzogs nicht die eines Wüstlings, aber eines recht Jungen. Und genau die frivole, wenngleich spielerische Leichtigkeit des Knaben, der gerade seine Virilität auslebt, kann man hier hören. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme von 1908 ist Caruso allerdings schon 35 Jahre alt. Die Arie des Herzogs singt er schlichtweg vorbildlich mit weichem Legato und müheloser Höhe und dem für den Bel Canto absolut notwendigen ornamentalen Schnörkel beim Mobile. Hier ist er der Stimmhüter einer großen Tradition, die nach ihm verloren gehen sollte. Denn die wahre Kunst des Bel Cantos sollte erst 40 Jahre später Maria Callas als seine Erbin in der Sopranlage wiederbeleben. Im Unterschied zu ihr hat Caruso in dieser Tradition begonnen und änderte dann den Charakter des italienischen lyrischen Tenors grundlegend. Seine berühmteste Rolle ist vielleicht der Canio in Ruggero Leoncavallos I Pagliacci. Die Aufnahme aus dem Jahr 1904 ist der erste Bestseller der Schallplattenindustrie. Das Lachen, die beißende Ironie und dennoch die emotional gebundene Stimmführung sollten stilbildend werden. Hier geht es nicht um Schöngesang, sondern um die Wahrheit des Gesangstheaters in den späten italienischen Opern des Verismo. Caruso bringt hier den Affekt zum Ausdruck. Das haben viele Tenöre nach ihm nicht mehr wirklich verstanden. Denn die meisten geifern und schluchzen sich durch dieses Lamento und machen aus dem Affekt einen Effekt. Die meisterhafte Beherrschung der Stimme als Instrument zeigt sich wiederum an einem anderen ungemein populären Beispiel des Bel Cantos. In der Arie des Nemorino Una furtiva lagrima aus Donizettis Oper Der Liebestrank wirkt das Crescendo bei der Anrufung der Mama so ungeheuerlich wie die anschließende geradezu selbstverständliche Zurücknahme der Stimme ins Leis verinnerlichte. Und nein, die titelgebende Träne dieser Arie ist bei Caruso keineswegs als sentimentale Weinerlichkeit seiner zahllosen Nachfolger zu verstehen. Diese Stimme war in der Tat atemberaubend schön. So schön, dass seine Lieblingspartnerin Geraldine Farrar bei der ersten Bühnenbegegnung in ihrer gemeinsamen Glanzzeit an der New Yorker Metropolitan Opera vor lauter Sprachlosigkeit nur noch zugehört und den Einsatz vergessen haben soll. In der Aufnahme des Liebesduetts aus dem ersten Akt von Giacomo Puccinis La Bohème im Jahr 1912 tat sie das dann nicht. Mit Puccini verband Caruso eine künstlerische Freundschaft. Er war der ideale Sänger, für den der Komponist 1910 seine Oper La Fanciulla del West komponierte. Leider ist die bis heute unterschätzte Oper kein großer Erfolg, weshalb Caruso keine Ausschnitte aus ihr in seinen zahlreichen Plattenaufnahmen hinterlassen hat. Wie der herbe Western-Tenor in dieser Oper geklungen haben mag, kann man vielleicht am ehesten mit Giuseppe Verdis Otello verstehen. Caruso verfügt nicht nur über die glasklare Höhe, sondern auch über das notwendige baritonale Fundament dieser Partie. Caruso war ein Arbeitstier. An der Metropolitan Opera absolvierte er 863 Auftritte und sein Repertoire umfasste 63 Rollen. Die deutsche Oper soll er wegen der zahlreichen Konsonanten gemieden haben. Von seinen Platten sind über 60 Millionen verkauft worden. Für das enorme Pensum zahlt er aber einen Preis, den der Erschöpfung. 1920 zieht er sich eine Rippenfellentzündung zu, von der er sich nicht mehr erholen sollte. Mit nur 48 Jahren stirbt er 1921. Puccinis letzte große Oper mit einer für ihn idealen Tenorpartie erlebt er nicht mehr. Die Uraufführung der Turandot 1926 schließt die große Geschichte des italienischen Operngesangs ab. Carusos Tod ist aber schon der erste Vorbote dieses Endes. In gewisser Hinsicht wird die empfindliche Zerbrechlichkeit des Operngesangs auch bei Carusos Paraderolle des Radames in Verdis Aida hörbar. Das letzte hohe B der Eingangsarie Celeste Aida ist von Verdi im Piano in der Partitur notiert. Kaum ein Tenor nach Caruso bekommt das hin. Da wird geschmettert und abgerissen. 1904 gelingt es Caruso mühelos. Zwei Jahre später ist die Delikatesse des zärtlichen Liebesbekenntnisses noch immer da, aber er senkt die Höhe fast unmerklich. Ist das wirklich noch ein hohes B? In Carusos Stimme verkörpert sich etwas von der Utopie des Operngesangs, weshalb er nicht ausstirbt. Denn wir arbeiten immer noch gerne am Unerreichbaren. Ja.